Das NDR2-Update um 12 mit Katrin Schlass.
Der frühere Bundesverkehrsminister Scheuer ist angeklagt wegen möglicher Falschaussage im Zusammenhang mit der Pkw-Maut. Der Bahnhof in Ratzeburg ist wegen Rissen im Gebäude gesperrt. Und heute startet die Computerspielmesse Gamescom. Den Vorwurf gab's schon länger. Es geht um den früheren Bundesverkehrsminister Scheuer und die geplatzte Pkw-Maut, ein Lieblingsprojekt seiner Partei, der CSU. Vor allem aber geht es um Millionen an Steuergeldern, die der Bund deswegen an Schadenersatz zahlen musste. Der Europäische Gerichtshof hatte die Mautpläne damals nämlich gestoppt. Die Staatsanwaltschaft Berlin hat jetzt Anklage gegen den früheren Verkehrsminister erhoben. Uwe Berndt, NDR 2 Berlin, was wirft sie ihm vor?
Es geht um seine Aussage bei Mautuntersuchungsausschuss. Da ging es am 2. Oktober 2020 um die Frage, ob die Mautbetreiber ihm angeboten hatten, mit der Vertragsunterzeichnung zu warten, bis das Urteil des Europäischen Gerichtshofs vorliegt. Und Andreas Scheuer hat damals im Ausschuss geantwortet, nach seiner Erinnerung hätte es dieses Angebot der Mautbetreiber nicht gegeben. Aber die jedoch bestreiten das und behaupten, Andreas Scheuer hätte das Angebot damals sogar abgelehnt.
Und wie hat Scheuer jetzt auf die Anklage reagiert?
Scheuer weist diese Vorwürfe entschieden zurück. Er sagt, das macht ihn sehr betroffen. Er betont halt nochmal, dass es um die politischen Gründe des Scheiterns für die Maut überhaupt nicht geht, sondern eben nur, ob er im Ausschuss gelogen hat oder nicht. Und sein Anwalt hat sich auch schon geäußert. Und da sieht man auch schon die Verteidigungsstrategie. Es geht um die Formulierung nach meiner Erinnerung. Der Anwalt argumentiert, wer keine Erinnerung an einen Vorgang hat, der kann sich gar nicht anders äußern. Also kann das, was Scheuer da gesagt hat, auch gar keine Lüge sein.
Und was kann das jetzt für ihn nach sich ziehen?
Also der Vorwurf lautet uneidliche Falschaussage. Rein formal laut Strafgesetzbuch droht da eine Freiheitsstrafe von 3 Monaten bis zu 5 Jahren, theoretisch. Aber soweit sind wir ja noch lange nicht. Die Staatsanwaltschaft hat die Klage eingereicht. Das Landgericht Berlin muss prüfen, ob sie zugelassen wird. Und dazu muss es einen hinreichenden Tatverdacht geben. Und der liegt nur vor, wenn eine Verurteilung nach der ersten Prüfung wahrscheinlicher ist als ein Freispruch. Also ob der nächste Schritt kommt, das ist noch gar nicht klar.
Und wie weit geht es bei all dem auch um die Millionen, die der Bund den Mautbetreibern an Schadenersatz zahlen musste?
Da geht es insgesamt um 243 Millionen Euro. Das ist ärgerlich, aber in diesem Prozess ist das kein Thema. Denn hier geht es nur darum, hat Scheuer vor dem Ausschuss gelogen oder nicht. Die politische Verantwortung, sagt er selbst, hat er ja übernommen für sich und auch für andere. Denn das ist so ein kleiner Zaunfall. Er war ja nicht der erste Verkehrsminister, der dieses Thema am Hals hatte. Auch die Kollegen Dobrindt und Ramsauer haben dieses Thema schon bearbeitet und die werden jetzt nicht verfolgt.
Dankeschön, Uwe Berndt, NDR 2 Berlin. Da war gestern auf einmal sehr schnell sehr viel los in Ratzeburg in Schleswig-Holstein. Am Bahnhof gab es einen Großeinsatz, der auch heute noch weitergeht. An dem historischen Gebäude aus dem Jahr 1860 gibt es nämlich Risse und es besteht die Gefahr, dass es einstürzt. Ein Fahrgast hatte die Risse bemerkt und den Notruf gewählt. Der Bahnhof ist weiter gesperrt, der Bereich drumherum auch. Und statt Zügen fahren Busse zwischen Ratzeburg und Lübeck. Linda Ebner, NDR 2 Lübeck, was passiert da jetzt weiter an dem Bahnhof?
Ja, also rund 70 Kräfte des Technischen Hilfswerks und der Feuerwehr waren ja bis heute Nacht um 2 Uhr im Einsatz. Und die Helfer, die haben in der Zeit das Bahnhofsgebäude von außen mit so großen Holzbalken und von innen mit Eisenstangen abgesichert. Das sagte mir ein Sprecher des THW. Und das alles wurde dann miteinander verzurrt. Und ja, zweimal mussten die Einsatzkräfte die Arbeiten dann unterbrechen, weil sich das Haus ruckartig jeweils um so rund 1,5 Zentimeter verschoben hatte.
Und wie wahrscheinlich ist es, dass tatsächlich der starke Regen im Juli den Bahnhof buchstäblich ins Wanken gebracht hat?
Also wenn es nach einem Sprecher des THW geht, dann ist das recht wahrscheinlich, dass durch die Regenfälle im Juli Unterspülungen in den Baugrund gekommen sind. Aber das muss jetzt natürlich erstmal alles geprüft werden. Dazu schauen sich heute Statiker und Geologen den Ratzeburger Bahnhof an und untersuchen vor allem nochmal das Gebäude und auch den Boden.
Und warum ist das erst einem Fahrgast aufgefallen, also eher zufällig?
Tja, das ist jetzt auch in Ratzeburg natürlich die große Frage, denn die Risse im Bahnhofsgebäude, die sind nicht ganz neu. Denn einige kleine Risse sind schon länger in dem Haus sichtbar. Aber dieser neue Spalt in der Fassade ist jetzt so an manchen Stellen eben doch schon 2 Zentimeter breit. Und das ist natürlich ganz schön viel. Und der Fahrgast ist ein Pendler. Also der pendelt wirklich jeden Tag. Der hatte den Eindruck, dass die Risse größer geworden sind und hat dann sofort den Notruf gewählt.
Und wie gut lässt sich der Bahnhof jetzt sichern und dann der Zugverkehr auch bald wieder in Betrieb nehmen?
Ja, also der lässt sich ganz gut sichern. Das Gebäude ist rundherum mit rot-weißem Flatterband abgesperrt. Aber es ist natürlich nur ein Provisorium. Und wann der Zugverkehr wieder losgehen kann, steht noch ein bisschen in den Sternen. Das hängt natürlich vom Ergebnis der Statiker und der Gutachter ab. Also auf der Seite des Bahnbetreibers Erichs-Holstein heißt es momentan, dass ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet ist und sich die Fahrgäste regelmäßig online und auch an Hinweistafeln informieren sollen.
Dankeschön, Linda Ebner, NDR 2 Lübeck. Und da gucken wir auch noch drauf. In Israel verschärft die Regierung offenbar ihren Kurs im Gaza-Krieg. Verteidigungsminister Katz soll zugestimmt haben, dass die israelische Armee die Stadt Gaza einnimmt. Und dafür will das Militär mindestens 50.000 Reservisten einberufen, berichten verschiedene Medien. Geplant ist, die Stadt Gaza zu räumen und die 1 Million Menschen wohl weiter südlich in den Gazastreifen zu bringen. Helfer befürchten, dass sich dadurch die katastrophale Lage der Menschen noch weiter verschlimmern könnte. Die Generalstabschefs der 32 NATO-Staaten haben für heute eine Videoschalte zur Lage in der Ukraine angesetzt. Dabei soll es um die aktuelle Situation gehen und um die Frage, wie sich ein möglicher Waffenstillstand in Zukunft absichern ließe. Laut Verteidigungsminister Pistorius ist noch nicht entschieden, wie ein deutscher Beitrag aussehen könnte. Aber die Bundesregierung und ihre Partner arbeiten nach seinen Worten mit Hochdruck an Details zu Sicherheitsgarantien. Den Termin hatten sich wohl viele Fans von Video- und Computerspielen schon dick im Kalender angestrichen. In Köln ist die weltweit größte Messe Gamescom gestartet. Hersteller präsentieren da neue Spiele oder neue Versionen von Klassikern. Heute können sich die Fachbesucher das angucken und ab morgen dann auch alle anderen, wenn die sich denn von ihren Rechnern lösen können. Wer erstmal zockt und daddelt, der kommt nicht mehr raus aus seinem abgedunkelten Raum und kriegt auch sonst nichts mehr mit. Denkt man, und die Gamer kennen das schon.
Leute sagen, oh, du spielst Videospiele? Dann spielst du bestimmt den ganzen Tag nichts anderes als Videospiele.
Mit diesem Klischee musste Christian Wager sich als Gamer öfter rumschlagen. Immerhin spielen über 2/3 der Menschen in Deutschland Videospiele. Und diese Gruppe der sogenannten Gamer ist laut einer Studie der Bertelsmann Stiftung politisch sehr aktiv.
Ich glaube, ich habe einen relativ politischen Freundeskreis und da reden wir auch meistens über tagesaktuelle Sachen.
Nicht nur Christian, sondern auch die Hälfte aller Vielspielenden spricht online über Politik. Studienautor Joachim Rother erklärt, dass dieser digitale Austausch genauso funktioniert wie in der analogen Welt.
Das ist nichts anderes als wie an einem Wirtshaustisch oder im Kegelverein, da kommen Menschen zusammen, also entsteht irgendwas. Und das wird in Zukunft noch deutlich relevanter werden.
Und je mehr die Personen spielen, desto aktiver werden sie. Sie nehmen öfter an Petitionen teil, sie schreiben mehr politische Kommentare im Internet und sie sind doppelt so häufig auf Demonstrationen wie der Durchschnitt. Deswegen sollte man diese Communities ernst nehmen.
Und wenn wir sie ernst nehmen, erlaubt es uns ja vor allem eins, die positiven Seiten zu stärken, nämlich das Potenzial für demokratischen irgendwie Aktivismus oder für demokratische politische Stellungnahmen, aber zeitgleich auch früher zu erkennen, wenn es um Vereinsamung geht oder wenn es um Radikalisierung oder dergleichen geht.
Denn Vereinsamung betrifft über die Hälfte der Vielspielenden und gerade junge Männer würden sich überdurchschnittlich oft antisemitisch, sexistisch und queerfeindlich verhalten.
Denn die Wahrheit ist eben auch, dass es eben radikalere oder populistischere Kräfte gibt, die das längst erkannt haben, welche Bindungswirkung und welches Austausch- und Sozialisierungspotenzial Gaming-Communities oder Gaming an sich eben haben.
Diese Communities sind also in Gefahr, von extremistischen Kräften beeinflusst zu werden. Wie die Politik damit umgehen kann, müsse noch erforscht werden.
Infos aus Köln von Steven Meyer.
Und das war das NDR 2 Update um 12 mit Katrin Schlass.
NDR 2 Update. Täglich um 12 und 17 Uhr.